Liebe Geschwister, ich hoffe, dass wir uns heute Nachmittag alle wiedersehen auf dem Ankerberg in Oberlungwitz. Wir hatten kein Zelt, alles unter freiem Himmel. Und der Herr hat uns den Tag gesegnet mit diesem Wetter. Wir wollen dafür dankbar sein. Herzliches Willkommen auch den Leuten aus der Nähe von Berlin, aus Schönefeld. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema Gemeinde Jesu, mutig und getrost in die Zukunft. Liebe Brüder und Schwestern, in diesem Sommer war ich bei der Deutschen Gemeindemission in Gohlsen bei Brandenburg eingeladen und habe dort zum Thema Christenverfolgung mit der Frage auch in Deutschland gesprochen. Im nächsten Lumen, Anfang des neuen Jahres dann wird eine Kurzfassung von dem Vortrag drin zu lesen sein. Und diesen Vortrag in Gohlsen habe ich beendet mit den Worten: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ein wunderbares Wort von unserem Herrn Jesus aus dem Johannesevangelium 16,33. Was ist das denn für eine Ermutigung angesichts der katastrophalen Dinge, die wir heute erleben? Wo keiner mal recht ein noch ausweist, das sind Trostworte unseres Herrn Jesus. Und die machen aus aller Jüngernot einen Sieg Gottes. Das wurde auch vorhin in der Gebetsgemeinschaft ganz deutlich angesprochen. Seid getrost, habt Mut, seid guten Mutes. Hören wir in diesem Gottesdienst zuerst auf Gottes Wort aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther im 4. Kapitel. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Ich lese aus der 9. Genfer Übersetzung. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Leib. Der Herr segne an uns sein wahres und heiliges Wort. Gemeinde Jesu, mutig und getrost in die Zukunft. Drei Fragen sollen uns beschäftigen. Das erste ist: Was ist Gemeinde Jesu? Das zweite: Was heißt es, mutig und getrost zu sein? Und drittens: In welche Zukunft geht es? Das erste: Was ist Gemeinde Jesu? Nun, das weiß doch jedes Kind, mag der eine oder andere denken. Die Gemeinschaft der Gläubigen natürlich, was denn sonst? Aber wer sind nun diese Gläubigen? Wer sind diese Gläubigen, auch die wir uns heute hier versammelt haben? Wer sind denn diese Gläubigen? Sie glauben, dass die Bibel, Gottes Wort, das Fundament christlichen Glaubens ist und das, wie es im 3. Kapitel des 2. Timotheusbriefes heißt, die ganze Schrift von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt ist. Das sind drei Schwerpunkte. Die ganze Schrift, also nicht nur mal da ein Stück und dort ein Stück, vielleicht, wie es kürzlich ein Pfarrer zu mir sagte, vielleicht, und von Gottes Geist gegeben. Der Herr hat seinen Geist in sein Wort hineingelegt. und von ihm erfüllt. Schauen wir uns die ganzen Prophetien an, was da abgegangen ist bis heute und was da noch kommt. Und damit ist die Bibel Gottes Wort und nicht Menschenwort. Gott hat die Menschen gebraucht, hat sie mit seinem Geist erfüllt, damit sie das aufgeschrieben haben, was sein Wille ist. Und da steht gleich noch dabei, welchen Nutzen wir davon haben, wenn wir die Bibel als von Gottes Geist eingegeben, dankbar von Herzen annehmen. Erstens, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Nützlich zur Lehre. Das Zweite, sie überführt uns von Sünde, also zur Zurechtweisung. Drittens, sie bringt uns auf den richtigen Weg, nützlich zur Besserung. Und sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Also nützt uns zur Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes. Gottes Wort, die Bibel, lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Durch die Schrift wird der Mensch dazu angeleitet, den Plan Gottes mit den einzelnen Menschen, also mit der gesamten Menschheit, mit der ganzen Welt zu erfassen. Gott hat uns in sein Vertrauen gezogen. Und wenn ein Kind in das Vertrauen seines Vaters hineingezogen wird, es gibt nichts Schöneres. Und wie schön ist das, wenn Gott selber uns in sein Vertrauen hineinzieht. Gott hat uns in sein Vertrauen hineingezogen. Durch die Bibel lernt ein Mensch, mit Gott zu denken, mit Gott zu reden, indem er sein Wort liest und es weitergibt, und zu handeln, also nicht nur das Wort hören und aufnehmen, sondern auch danach tun, im täglichen Leben. Und wie schwer das ist, das wissen wir alle miteinander ganz genau. Jesus zu folgen, sich von seinem Geist leiten zu lassen, im Gehorsam des Glaubens zu leben, das ist untrennbar miteinander verknüpft. Gottes Wort, die Bibel, überführt uns von Sünde, oh ja. Oh ja, das durfte ich an meinem eigenen Leben spüren, wie das ist. Durch Gottes Wort und Geist wird ein Mensch von seiner Sünde überführt. Da kracht's so richtig, wenn da's einschlägt, was da falsch gelaufen ist. Und es bedarf dann der Vergebung durch den Heiland, unseren Herrn Jesus. Und wir sind immer geneigt, alles im Leben zu beschönigen, ist ja alles nicht so schlimm. Uns selber zu rechtfertigen, ach na ja. Aber dieser Weg führt von Gott weg. Und das sage ich dir, lieber Bruder, liebe Schwester, nicht aus mir heraus, sondern im Namen unseres Herrn, prüfe dich. Prüfe dich jeden Tag neu, wo da was falsch läuft. Und Gottes Wort, die Bibel, bringt uns auf den richtigen Weg. Die Schrift hilft uns, die Sünde, also das von Gott Trennende, zu erkennen. Und das kannst du nur erkennen, wenn du im Herrn bist, wenn du dich von seinem Geist beschenken lässt, dann kannst du das erkennen. Die Schrift hilft uns, damit wir dann auf dem richtigen Weg weitergehen. Und dabei ist Gottes Wort mit größter Sorgfalt zu behandeln. Wenn ich manche Predigten, die ich gehört habe, schon, wie schludrig da manche Verkündiger mit dem Wort Gottes umgehen, dass Wie erzürnt muss da unser Herr im Himmel sein. Gottes Wort, die Bibel, erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Der himmlische Vater, der arbeitet an mir, weil ich sein Kind bin. Da rumort es ständig. In der Bibel erfahren wir sein Erziehungsziel. Er sagt uns, worauf wir in unserem Leben hinwirken sollen. Was wir tun sollen. Wenn uns Gott zur Gerechtigkeit erziehen will, dann heißt das, wir sollen ihm recht sein. Wir sollen ihm ganz gefallen, seinem Willen entsprechen. Er will uns zum Guten anleiten, wie es in Matthäus 19 steht. Seinem Sohn Jesus Christus sollen wir immer ähnlicher werden. Galater 4, Vers 19. Immer ähnlicher. Werden wir Christus immer ähnlicher? Und er mahnt uns durch sein Wort und durch seinen Geist, nicht aus Dummduselei, sondern weil er uns lieb hat. Deshalb ermahnt er uns, damit wir nicht abirren von dem falschen Weg. Er will uns bei sich haben, wenn einem ja hier alles den Bach runtergeht. Und obendrein wird uns auch das Ergebnis, was daraus erwächst, genannt. Mit der Schrift, also mit der Bibel, ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet, so steht es in 2. Timotheus 3, 17. Was ist das für eine Herausforderung? Für dich und für mich ganz persönlich und für uns als Gemeinde Jesu. Jeder Mensch, der glaubt, dass ihn Jesus Christus von der Herrschaft der Finsternis mit seinem teuren Blut erkauft hat, der ist Kind Gottes. Bist du Kind Gottes, dann bist du Gott gehorsam und lässt dich von ihm als brauchbares Werkzeug schmieden und von ihm in der Gemeinde Jesu einsetzen. Hilfreich, unterstützend, korrigierend, aber auch demütig vor dem Herrn. Und zu diesem guten Werk gehört, dass wir von der Heiligen Schrift nichts, aber auch gar nichts, kein Jota, keinen Buchstaben wegstreichen, auch und erst recht dann nicht, wenn wir die Botschaft anderen weitersagen. Und immer nicht dran denken, dass wir denen vielleicht auf die Füße treten könnten. Das wäre der falsche Weg. Es gibt Aussagen in der Bibel, die lassen manche aus Furcht vor den Menschen einfach weg. Sie befürchten, dass sie dann nicht mehr zu den Gemeindeveranstaltungen kommen. Doch zur Botschaft der Bibel, liebe Geschwister, gehört das Reden über Sünde, Tod und Teufel. Dazu gehört das Reden vom ewigen Gericht, dass ein Mensch verloren gehen kann. Dass es notwendig ist, Buße vor Gott zu tun und dass jeder Mensch auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist. Wer Gottes Wort schön redet, stellt sich gegen Gott. Und zu diesem guten Werk gehört, dass wir nicht aus unseren menschlichen Gedanken heraus der Heiligen Schrift etwas hinzufügen. Auch das steht unter dem Gericht Gottes. Offenbarung 22, Vers 18. Wer dieser Botschaft etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Der Geist Gottes sagt uns im Blick auf die Schrift nichts Neues. Der Geist Gottes wird uns an all das erinnern, was in der Bibel steht. Er wird niemals über das hinausgehen, was geschrieben steht. Wir dürfen niemals die Grenzen überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. 1. Korinther 4, 6. Irrlehren in den christlichen Gemeinden können dann erkannt werden, liebe Geschwister, wenn Gemeindeglieder wissen, was im Wort Gottes steht und durch den Geist Gottes dann die Erkenntnis geschenkt bekommen, welche Lehre gegen Gottes Wort spricht. Wer also glaubt, dass die Bibel in ihrer Gesamtheit das vom Geist Gottes gewirkte Wort Gottes ist, der steht auf sicherem, auf festem Fundament christlichen Glaubens und ist Teil der Gemeinde Jesu Christi. Erst dann, wenn Menschen daran festhalten, dass allein Gottes Wort die Wahrheit ist, sind sie als Kinder Gottes, Brüder und Schwestern im Glauben, die Gemeinschaft der Gläubigen. Wer Jesus Christus nachfolgt, der muss mit Schwierigkeiten rechnen, weil die meisten Regierenden der Welt Jesus nicht kennen. Schauen wir doch unsere deutsche Regierung an. Sie kennt Jesus nicht. Bis auf ein paar Abgeordnete, die das offen bezeugen. In unserem Text aus dem 2. Korintherbrief, da heißt es nicht umsonst, wir werden überall bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit. Wir werden verfolgt. Wir werden niedergeworfen. Die Gemeinde Jesu muss sich immer wieder vom Wort Gottes ermahnen lassen. So heißt es im 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass ihr, also die Gemeinde Jesu, Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr nicht? Lassen wir das immer wieder mal uns vom Herrn in Erinnerung rufen. Für die Gemeinde Jesu hat Gott in seinem Wort klare Regeln aufgestellt. Verkündige die Botschaft Gottes. 2. Timotheus 4,2. Tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie. Evangelisten, Hirten und Lehrer sollen ihren Dienst in der Gemeinde so tun, damit die Gläubigen zu mündigen Christen heranreifen. Nicht eine kleine Elite baut den Leib Christi auf, sondern die von Christus mit unterschiedlichsten Gaben ausgestatteten Gotteskinder. Dienst am Herrn, auch das müssen wir uns sagen lassen, ist Dienst für andere und keine Selbstbeweihräucherung. Dienst ist mit Opfer und Demut verbunden und nicht mit dem Streben nach Anerkennung und Einfluss. Wenn Gläubige keine unmündigen Kinder mehr sind, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen, so wie es in Epheser 4,15 steht, und wie Wellen hin und her geworfen werden, dann fallen sie nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, achten aufeinander. Achtet ihr aufeinander? Und sie ermutigen sich gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten. Tun wir das? Sie versäumen es niemals, unter Gottes Wort zusammenzukommen. Naja, heute passt mir es, morgen passt mir es nicht. Am Gerichtstag wird der Herr jeden von uns einzeln fragen, wie wir mit dem, was er uns in seiner großen Gnade anvertraut hat, umgegangen sind. Wie heißt es in Apostelgeschichte 2,42? Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, was auch heute hier noch getan wird, was wir erleben dürfen, und an den gemeinsamen Gebeten. Christsein für sich allein kann nach der Schrift niemals funktionieren. Niemals. Sagt das denen, die meinen, ich habe meinen Glauben, ich glaube an Jesus und komme nicht in die Gemeinschaft. Sagt es denen. Gott will, dass wir in Jesus Christus Gemeinschaft haben, mit ihm zusammen sind. Das zur ersten Frage, was ist Gemeinde Jesu? Harte Bandagen, große Herausforderungen, Gottes Wahrheit. Das zweite, was heißt es mit Blick auf die Gemeinde Jesu, mutig und getrost zu sein? In der Gemeinde Jesu sollte es Grundsatz sein, dass die Menschen, die zu ihr gehören, zu dieser Gemeinde Jesu, durch das Wort Gottes in der Predigt, durch das gemeinsame Singen, es ist doch wunderbar, wenn wir so eine wunderschöne Begleitung haben und zur Ehre unseres Herrn singen können und beten zu unserem Herrn, durch das Zusammensein mit wahrhaft Gläubigen, für die Zeit, bis der Herr wiederkommt. Und ich sage euch, der Herr kommt wieder. Er wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit, so wie es in der Schrift steht. Bei manchen Christen hat sich die schlimme Angewohnheit breit gemacht, nur noch zu konsumieren. Sie tingeln von einem Event zum anderen Und dazu heißt es doch im Jakobusbrief im ersten Kapitel, die Verse 22 bis 24, es genügt aber nicht. Es genügt aber nicht, das Wort Gottes nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Mutig und getrost in die Zukunft gehen, das ist leicht gesagt, meint jetzt vielleicht der eine oder andere. Manch einer verlässt da schon der Mut, wenn er gefragt wird von einem anderen, warum er denn an Jesus glaubt. Da beginnt ein junger Mann, den ich persönlich kenne, sein Theologiestudium an einer theologischen Fakultät, einer Universität. Und gleich in die erste Vorlesung im Studienfach Neues Testament, da nimmt er seine Bibel mit und legt sie vorn hin auf seinen Tisch zu all den anderen Studienbüchern. Und als das der Professor sieht, da spricht er ihn an und sagt vor der versammelten Mannschaft, junger Mann, die Bibel können Sie getrost in Ihrer Wohnung lassen, die werden Sie ja kaum brauchen. Lautes Gelächter unter den Kommilitonen und schon von Weitem hört er seine Mitstudenten spötteln, der Bibelnarr kommt wieder. Anfangs machte das diesen jungen Mann sehr traurig, dass man ihn wegen seines Glaubens zum Narren hielt. Andere hätten wohl die Bibel dann in die nächste Vorlesung nicht mehr mitgenommen. Aber noch am selben Abend des gleichen Tages, an dem ihn der Professor vor allen Studenten so bloßstellte, da bekam er von Gott selber Unterstützung. Er kommt auf seine Studentenbude und da liegt seine Bibel aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch. Wer sie aufgeschlagen hatte, wusste er nicht. Und dort liest er Römer 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und er liest noch einmal, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und er nimmt seinen Textmarker und streicht diese Stelle an, denn dieses Gotteswort, aufgeschrieben vom Heidenapostel Paulus, sollte ihn bis zu seinem Studienende nimmer loslassen, ihn begleiten und an die Begebenheit mit diesem Professor im Lesesaal erinnern. Seinen Mitstudenten lässt er erkennen, dass er sie lieb hat, dass er sie wertschätzt und dass er ihnen hilft, wenn sie im Studium nicht mehr weiterkommen. Denn er ist sehr intelligent, sehr fleißig und kann so sein Theologiestudium mit der Gesamtnote 1 abschließen. Und als er nach den Prüfungen zur Abschlussveranstaltungen um einen Redebeitrag gebeten wird, dann nimmt er seine Bibel, geht zum Lesepult, schlägt sie auf und spricht zu den Studenten und Lehrkräften der Fakultät. Im Brief des Apostels Paulus an die Römer im ersten Kapitel steht im Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und dann sagte er noch, und ich wünsche Ihnen und euch, dass ihr an jedem neuen Tag an das Evangelium von Jesus Christus erinnert werdet und dass sich keiner dafür zu schämen braucht, denn nur Jesus Christus rettet von der Hölle. Der Herr segne sie und euch, so die abschließenden Worte dieses Theologiestudenten. Haben wir unseren Predigtext noch im Kopf? Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Leib. Liebe Geschwister, wir können nur mutig und getrost in die Zukunft gehen, wenn wir an der Hand unseres Herrn Jesus bleiben und nicht von seiner Seite weichen. Sobald wir uns von ihm lösen und eigene Wege zu gehen versuchen oder uns von Menschen in schlüpfrige Bahnen ziehen lassen, dann geht Jesus nicht mehr voran auf unserer Lebensbahn, wie es in dem Lied heißt. Deshalb wollen wir, wie es Zinzendorf selber schreibt, nicht verweilen, ihm getreulich nachzueilen, führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Und weiter geht es in diesem Lied aus dem 17. Jahrhundert. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals Überlasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Was für ein wunderbares Lied. Römer 12,12, da werden wir aufgefordert, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. An anderer Stelle heißt es dann, wer will uns denn scheiden von der Liebe Christi, Römer 8,35. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Gehen wir als dem Herrn verpflichtete bibeltreue Christen mit der von ihm geschenkten Ausrüstung mutig voran. Seien wir stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Epheser 6,10. Ziehen wir an die Waffenrüstung Gottes, damit wir bestehen können gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Lassen wir doch, liebe Geschwister, so wie dieser Theologiestudent, Gott mit seinem Wort reden. So wie es auch heute Nachmittag auf dem Ankerberg in Oberlungwitz sein wird, lassen wir Gott mit seinem Wort reden. Und dann bekommen wir von ihm das nötige Rüstzeug und können mutig und getrost in die Zukunft gehen. Ja, und das wäre dann das Dritte. Was ist denn nun diese Zukunft? In welche Zukunft geht es denn? Ein Mensch, der vor Gott all seine Schuld bekannt hat, durch das Blut Jesu Christi reingewaschen wurde von aller Schuld, die Vergebung durch Jesus Christus von Herzen angenommen hat und durch Gottes große Gnade und Barmherzigkeit wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten, so wie wir es im 1. Petrusbrief im 1. Kapitel nachlesen können, die aber dann immer noch keine Gewissheit einmal vor dem jüngsten Gericht freigesprochen zu werden. Diese Menschen haben all das zwar intellektuell verstanden, im Kopf, aber nicht mit dem Herzen als das große Geheimnis Gottes angenommen. Wenn wir aber bekennen, dass allein in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, dann vertrauen wir all dem Schenker der Heilsgewissheit mutig und getrost an, was wir mit unserem menschlichen Verstand, der manchmal wirklich erbärmlich ist, nicht erklären können. Christus führt uns in eine Zukunft, in der wir von aller Trübsal befreit werden. Noch sind wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs in diese Zukunft und haben als Gemeinde Jesu einen Auftrag zu erfüllen. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Leib. Ist uns das wirklich bewusst, liebe Geschwister? Wer zur Gemeinde Jesu gehören will, muss allezeit das Sterben des Herrn am Leib umhertragen. Wie soll denn das gehen? Nun, das erklärt sich am Leben dessen, der unseren heutigen Predigtext im Auftrag Gottes aufgeschrieben hat, der Apostel Paulus. Er fährt großes Leid wegen seiner Gemeinschaft mit Jesus. Wer mit Jesus geht, muss in dieser verkommenen Welt leiden. Sagt das auch euren Kindern und Enkelkindern schon. Wer mit Jesus gehen will, wird leiden müssen. Hohn und Spott ertragen wegen des Glaubens an Jesus Christus, wegen des Glaubens an das Erlösungswerk Jesu Christi. Diskriminierung, Verfolgung. Und solches Leiden um Christi willen soll an unserem Leib sichtbar werden, indem wir uns eben nicht verstecken, sondern frohen Herzens, mutig und getrost das Evangelium verkündigen. Über Jesus schwebte unentwegt die Todesdrohung. Über Paulus, der ja selbst Christen verfolgte und ermorden ließ, dann aber vor Damaskus in das Licht des Herrn geführt wurde und sein Leben vollkommen umkrempeln ließ, der schwebte unentwegt unter der Todesdrohung. Und so schwebt auch die Gemeinde Jesu heute, die Gemeinschaft der Gläubigen, fortwährend unter dieser Todesdrohung. Und deshalb mahnt Jesus in Lukas 14, 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn du deine Zukunft nicht kennst, dann gehst du durchs Leben wie einer, der sich täglich, bevor er seine Wohnung verlässt, die Augen verbindet. Er setzt sein Leben aufs Spiel. Auf ein Spiel, das der Teufel mit ihm spielt. Denn der will, dass er nach seinem Tod in der Hölle landet. Jesus will aber, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4. Jesus will Rettung über den Tod hinaus, ins Vaterhaus, ins himmlische Jerusalem, da will ich hin. Und er selbst, Jesus, ist die Wahrheit. Und ich kann nur über ihn, also nur durch den Glauben an Jesus, in das ewige Leben bei Gott eingehen. In welche Zukunft gehst du? In die Hölle oder in den Himmel? Es gibt keinen anderen Weg. Wer in diesem Leben hofft, der Mensch könne in dieser Welt irgendwann doch noch mal so werden wie vor dem Sündenfall, also schöpfungsgemäß sehr gut, der kennt Gottes Plan nicht. Will ein Mensch, der bisher ohne Gott gelebt hat, ehrlichen Herzens an ihn glauben, dann schenke ihm eine Bibel. Als wir von einem Montagsspaziergang nach Hause gekommen sind, standen dann zwei Tage drauf ein Ehepaar vor unserer Tür. Und da sagte der Mann, weißt du, ich könnte mir den Strick nehmen. Es ist alles trostlos. Und dann sagte ich zu ihm, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen keinen Strick, wir brauchen mehr Gottvertrauen. Und dieses Ehepaar ist jetzt in unserer Gemeinde. Jede Woche Dienstag treffen wir uns zur Bibelschule. Sie haben erkannt, dass es nur einen Weg geben kann, aus diesem ganzen Dilemma herauszukommen. Wie wunderbar ist das denn, dass uns der Herr vom Montagsspaziergang Leute in die Gemeinde schickt. Schenkt ihnen, diesen Menschen, eine Bibel. Und bittet Gott von ganzem Herzen, dass er diese Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führt. So sage ich euch, sagt Jesus, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gehen wir also, liebe Geschwister, als Gemeinde Jesu mutig und getrost in die Zukunft. Der Herr segne euch. Amen. Lasst uns beten und stehen bitte auf. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir durch deinen Sohn Jesus Christus, den du uns in diese Welt gegeben hast, damit wir erlöst werden aus diesem Jammertal. Herr Jesus, du bist diesen schweren Weg von der Krippe zum Kreuz gegangen, hast dein teures Blut vergossen, deinen Leib gegeben für mich Sünder. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du noch viele Menschen anrührst durch deinen Geist, dass sie den Weg zu dir finden. Dass sie erkennen, dass sie schuldig sind, dass sie deiner Vergebung bedürfen und dass sie mutig und getrost weitergehen können und einst aufgenommen werden in die himmlische Herrlichkeit. So wollen wir dich loben und preisen und dir danken auch für diesen Sonntag. Amen.